Wir hörten gerade vier Bewohnerinnen und Bewohner eines Pflegeheims zu ihrem Leben mit der Pandemie. Initiiert wurde diese Aufnahme vom Landesseniorenrat in Kooperation mit dem Soziokulturellen Forum der Marie-Seebach-Stiftung in Weimar, der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung und dem Landesfilmdienst. Und ich bin jetzt mit Jan Steinhausen, dem Geschäftsführer des Landesseniorenrats, verbunden. Hallo, Herr Steinhausen.
Guten Tag.
Seit Beginn der Pandemie wird ja viel und auch ständig über ältere und pflegebedürftige Menschen gesprochen. Warum ist es denn so wichtig, nicht nur über, sondern auch mit den betroffenen Menschen zu sprechen? Wie sind Sie auf die Idee gekommen, diesen Podcast zu machen?
Also in der Tat ist es so, dass sehr viel über Pflegebedürftige und pflegende Angehörige gesprochen wird. Aber sie selbst kommen nicht zu Wort. Das spiegelt sozusagen die Situation auch von pflegenden Angehörigen und Pflegebedürftigen wider. Sie erhalten zwar eine sehr gute Versorgung, sie werden versorgt durch ambulante Einrichtungen und durch stationäre Einrichtungen, aber sie haben wenig Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte. Und unser Anliegen als Landesseniorenrat ist es programmatisch, dass wir nicht einfach nur Interessen von älteren Menschen vertreten, sondern sie selbst zu Wort kommen lassen. Das heißt, der Selbstvertretungsanspruch ist uns wichtig. Das heißt, wir wollten auf hochaltrige, pflegebedürftige Menschen zugehen und einfach ihre Stimme einfangen, um sozusagen ein Kontrastprogramm auch zu den medialen Veröffentlichungen über Pflegebedürftige zu haben.
Und Sie haben schon gesagt, die Stimme einfangen, genau das haben Sie ja tatsächlich getan. Sie hätten ja auch eine Umfrage machen können und das verschriftlichen können. Warum denn als Audioformat? Ich kann es mir schon ein bisschen denken, wir haben eben die Aufnahmen gehört, das bringt irgendwie nochmal eine ganz anderen Eindruck, aber ja, wieso das als Audio?
Also uns ist natürlich der direkte Kontakt zu Pflegebedürftigen wichtig. Das heißt, jedes Mal, wenn wir Interviews durchführen, dann kommen wir mit Ihnen ins Gespräch. Das hat sozusagen noch einen anderen Charakter als eine relativ anonyme Befragung durchzuführen. Außerdem sind die Barrieren, schriftlich etwas einzuholen, bei Pflegebedürftigen sehr, sehr hoch. Das heißt, damit müssten wir damit rechnen, dass wir sozusagen eine geringe Rücklaufquote haben. Es gibt Demenzerkrankte, die können das überhaupt nicht mehr. Also insofern ist das Gespräch immer sehr viel authentischer.
Nun leben viele ältere und pflegebedürftige Menschen ja nicht nur in Einrichtungen, sondern auch viele zu Hause. Macht das denn einen Unterschied mit Blick auf die Pandemie? Also wenn Sie so in Gesprächen sind mit auch Menschen, die quasi nicht in Pflegeheimen oder Altenheimen, Seniorenheimen leben, sind das spezifische Probleme nochmal von der einen und der anderen Seite?
Also ich würde unterstellen, es gibt da große Unterschiede. Wir haben erst jetzt eine Studie gelesen, nach der sozusagen die Belastungen von pflegenden Angehörigen und von zu Hause Gepflegten durch die Corona-Pandemie auch enorm gewachsen sind. Das heißt, da spielen auch solche Fragen wie Versorgung, wie Kontakthäufigkeit, wie Isolierung, wie hohe zeitliche Belastung durch pflegende Angehörige eine große Rolle. Aber stationäre Einrichtungen sind schon, was das Leben betrifft, schon nochmal etwas Besonderes. Das sind sozusagen schon von ihrem Charakter geschlossene, relativ geschlossene Einrichtungen. Die dort Bewohnenden sind ganz strengen Prüfungsregularien ausgesetzt. Und während der Pandemie gab es zumindest in den ersten Monaten Isolierungsmaßnahmen. Das bedeutete für Pflegebedürftige, dass sie in der Tat keinen Kontakt mehr zu Angehörigen oder anderen Besuchern hatten. Und die Pflegenden, die traten ihnen mit Schutzmaske, mit Schutzausrüstung gegenüber. Zum Teil waren Pflegebedürftige über Monate auf ihr Zimmer verwiesen. Das Zimmer hat eine Größe von 15 bis 20 Quadratmetern. Also das sind schon ganz besondere Herausforderungen, die außerordentlich problematisch sind. Jedenfalls schätzen wir das so ein.
Die Bewohnerinnen und Bewohner, die wir eben gehört haben, Die klingen so in meinen Ohren so genügsam und so tapfer. Sie arrangieren sich mit der Situation, wurde auch gesagt. Würden Sie sagen, dass das den größten Teil der älteren Menschen auch so sehen würden? Oder gibt es da auch welche, die ja das anders sehen, die auf die Barrikaden gehen, die resignieren? Oder ja, wie ist da das Stimmungsbild?
Also auf die Barrikaden geht natürlich keiner mehr. Also wenn, würde man eher von resignativen Haltungen sprechen, die auch zu depressiven Zuständen neigen. Die Befragten waren in der Tat etwas Besonderes. Das sind Bewohner der Marie-Seebach-Stiftung. Das ist sozusagen ein Pflegeheim, das besondere Bedingungen hat. Dort gibt es sozusagen eine besondere soziokulturelle Betreuung mit regelmäßigem Kulturprogramm. Das ist ein Pflegeheim im hochpreisigen Sektor eher. Und die dort Bewohnenden sind sozusagen dem Künstlermilieu relativ nahe. Das heißt, man muss sozusagen von einer schon gehobenen, intellektuell gebildeten Schicht ausgehen. Man merkt das sozusagen auch an der Sprache und in der Sprache zum Ausdruck kommenden Optimismus. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass ältere Menschen auch gute Kompensationsmechanismen verfügen, die ihnen Leid oder Isolation ertragen lassen. Also insofern waren das Bewohnerinnen und Bewohner, die durchaus nicht typisch waren. Es gibt sozusagen Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohner mit geringerem Bildungsstatus, die wenig soziale Kontakte haben und die auch über weniger Bewältigungsressourcen verfügen. Also insofern war das schon etwas Besonderes. Wir würden anstreben, dass wir sozusagen auch noch andere Bewohnerinnen und Bewohner befragen aus anderen Pflegeeinrichtungen, um dieses Bild etwas zu differenzieren.
Sie haben es eben schon angesprochen, also das ist eine besondere Einrichtung und es wird ja auch geschildert von guten Angeboten zur Unterhaltung, von kleinen kurzen Konzerten, die es wohl im Hof, im Garten gab. Ist das eigentlich in Einrichtungen oder so im ganzen Landesgebiet üblich oder gibt es auch Einrichtungen, wo die Bewohnerinnen und Bewohner tatsächlich in ihrem Zimmer sitzen und nicht mehr haben, außer vielleicht ein Buch und dem Fernseher?
Also es gibt schon Angebote für Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohner, die soziokulturellen, bildungsorientierten Charakter tragen. Aber in dieser Corona-Zeit war es durchaus typisch, dass diese Angebote nicht stattfanden. Das heißt, Gemeinschaftsaktivitäten wurden gestrichen, auch therapeutische Angebote wurden zurückgefahren. Das heißt, das letzte Dreivierteljahr war für Bewohnerinnen und Bewohner eine ganz besondere Herausforderung, was Gemeinschaftserlebnisse betraf. Ja, also Angebote, wie gesagt, gibt es, aber in den letzten Monaten wurden die ganz stark reduziert. Es gab Wohnbereiche, die wurden unter Quarantäne gestellt. Da fand faktisch nichts mehr statt. Und ganz generell ist es so, dass Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohner eine geringere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben haben als Hochaltrige im gleichen Alter. Also das ist so.
Die Aufnahmen, die wir gehört haben, wurden im Spätsommer, im August, glaube ich, gemacht. Und wir hörten auch so ein bisschen die Hoffnung, dass es hoffentlich nicht wieder schlimmer wird mit der Pandemie und damit auch mit den Einschränkungen. Nun ist die Situation derzeit doch wieder schlimmer geworden, wenn nicht sogar auch schlimmer als im Frühjahr. Ja, einer der Befragten sprach auch davon, dass das auf Dauer eben eine Belastung wird. Wissen Sie, wie es den Menschen jetzt geht, was sich verändert hat? Hatten Sie vielleicht sogar mit den vier Befragten nochmal Kontakt? Und welche Rolle spielt so die Zeit? Wie lange kann man sowas aushalten?
Also ich hatte persönlich keinen Kontakt zu den Befragten mehr. Dort haben wir Kontakt zu Bernd Lindisch, der ist dort verantwortlich für die Kultur und Sozialarbeit im Pflegeheim. Ich selbst habe aber sehr enge Beziehungen zu Pflegeeinrichtungen. Meine Mutter selbst lebt seit 6 Jahren als 91-Jährige in einer Pflegeeinrichtung. Also insofern habe ich da schon einen ganz guten Eindruck. Es gab von März, April bis Mai zum Teil eine totale Isolation von Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohnern. Das heißt, sie durften keinen Besuch empfangen. Das hat sich geändert. Also Es gibt Konsens in der Politik, dass man Pflegeeinrichtungen nicht mehr total schließen kann, dass man sozusagen Besucher Zugang gewähren muss. Allerdings ist dieser Zugang nach wie vor sehr stark beschränkt. Also wer sozusagen Pflegeeinrichtungen besuchen will, muss sich anmelden. Er muss sich testen lassen, er ist in der Zeit limitiert. Und die neue Corona-Verordnung in Thüringen sieht vor, dass nur noch ein definierter Besucher eine Pflegeeinrichtung betreten darf, wenn die Inzidenz in einem bestimmten Gebiet über 200 ist. Also es gibt nach wie vor ganz gravierende Einschränkungen. Von einem normalen Leben kann zurzeit in Pflegeeinrichtungen keine Rede sein. Also alle leiden darunter, einschließlich der Pflegekräfte und der Träger von Pflegeeinrichtungen.
Ich hatte auch ein Gespräch mit quasi einem Angehörigen, der dann zu Besuch kam. Es gab einen großen Besuchsraum mit Tischen dazwischen, diese berühmten Plexiglasscheiben und gleich 3 Meter weiter der nächste Tisch. Es war quasi keine Situation, in der man sich irgendwie privat, intim, vertraut unterhalten kann, aber so wohl die einzige Möglichkeit jetzt. Sind Sie denn aus Ihrer Sicht zufrieden damit, wie sich quasi das verändert hat? Sie haben schon gesagt, es ist besser als die komplett im Frühjahr, aber wäre da noch mehr drin oder ist das jetzt so der bestmögliche Zustand mit Blick auch auf die Pandemie?
Also ich denke, dass man das Dilemma sehen muss von Trägern und auch von politisch Verantwortlichen, dass sie einerseits den Schutz von Pflegebedürftigen gewährleisten müssen, andererseits soll Pflege einem Normalisierungsprinzip unterworfen sein. Das heißt, Menschen sollen in stationären Einrichtungen normal und auf humane Weise gepflegt und betreut werden. Und dieses Dilemma, dem müssen sich Pflegeeinrichtungen stellen. Und gegenwärtig ist es so, dass es ganz starke Ressourcenbegrenzungen gibt. Das Personal ist ganz stark belastet. Es gibt große Krankschreibungsraten in Pflegeeinrichtungen. Das erschwert die Situation zusätzlich. Das ist sozusagen ein Zustand, der auf Dauer so nicht haltbar ist. Also insofern kann man sich in der Tat nur wünschen, dass die Impfungen von Bewohnerinnen und Bewohnern und Pflegefachkräften Erfolg hat. Aber das tiefer liegende Problem ist sozusagen nicht nur die Pandemie, sondern ist diese Wohnform Pflegeheim. Das heißt, man hat, das zeigt sich durch diese Pandemie, in Pflegeeinrichtungen die höchsten Sterberaten infolge von Infektionskrankheiten. Und das verweist eben nicht nur auf die Vulnerabilität dieser Altersgruppe der Pflegebedürftigen, sondern verweist auf diese vulnerable Lebensform in einer Pflegeeinrichtung. Also man muss darüber nachdenken, die Wohnformen für hochaltrige pflegebedürftige Menschen zu verändern, dass man Pflege in Wohngruppen organisiert, dass sie in viel kleineren Settings stattfindet. Das erscheint uns als ein viel wichtigeres Problem als die unmittelbare Bewältigung der Corona-Krise.
Wenn Sie so in Kontakt oder in Gesprächen mit älteren und pflegebedürftigen Menschen sind, welche Angst ist denn größer? Also die an Corona zu erkranken, vielleicht daran zu sterben oder die, dass die Einschränkungen noch lange andauern und damit auch Isolation und alles, worüber wir jetzt gesprochen haben. Die eine Dame in der Aufnahme sagte ja auch, dass ihnen halt die Zeit wegläuft. Ne? Sie haben nicht mehr noch mehrere Jahre und können nicht irgendwie Treffen mit Verwandten, mit Angehörigen auf nächstes Jahr verschieben, womöglich. Das ist ja quasi sind vielleicht auch zwei Ängste, die parallel auftreten.
In der Tat. Also wir begegnen Pflegebedürftigen, die eine große Geduld, auch großen Optimismus aufbringen. Aber es gibt auch so etwas wie Resignation und Verzagen, auch sehr viel Traurigkeit. Ich erlebe das also bei meiner eigenen Mutter, die kognitiv noch ganz fit ist, aber die auch sehr viel Traurigkeit und Resignation ausstrahlt. Und also was sozusagen die Ängste betrifft, das kann man nicht pauschal sagen. Es gibt sozusagen Heimbewohnerinnen und Bewohner, die haben in der Tat Angst vor viralen Gefährdungen. Die wollen sich schützen und bei denen gibt es eine große Akzeptanz der Schutzmaßnahmen. Und dann wiederum gibt es natürlich auch viele Bewohnerinnen und Bewohner, die sagen, dass die Lebenszeit, die eigene Lebenszeit begrenzt ist und dass es ihnen in dieser Situation wichtiger ist, Kontakte zu Angehörigen zu pflegen. Also pauschal kann man das, wie gesagt, nicht sagen. Dort spiegelt sich sozusagen das, was sich auch in der Bevölkerung widerspiegelt. Es gibt sozusagen Befürworter der Maßnahmen, die den Schutz des Lebens als etwas Hohes und das Höchste bewerten. Und dann wiederum gibt es sozusagen Bevölkerungsteile, die die Maßnahmen kritisch bewerten und die sagen, dass soziales Leben dennoch stattfinden muss. Und ähnlich spiegelt sich die Situation in Pflegeeinrichtungen wieder.
Vielleicht zum Ende des Gesprächs ein Blick in die Zukunft. Was wünschen Sie sich denn aus Ihrer Sicht oder auch so ein bisschen in Vertretung für ältere und pflegebedürftige Menschen von der Gesellschaft, aber auch von der Politik jetzt für die letzte Zeit der Pandemie, aber auch darüber hinaus? Sie haben vorhin schon ein paar Aspekte angesprochen, aber was sind so Dinge, die vielleicht jetzt angepackt werden könnten, die auch vor der Krise schon schwierig waren?
Also ich wünschte mir, dass die Stimmen, die originalen Stimmen von Pflegebedürftigen in der Tat mehr und besser gehört werden, dass Pflegebedürftige eine starke Interessenvertretung haben. Ich wünschte mir auch neue Akzente in der Pflegepolitik. Die Pflegepolitik ist ganz stark ökonomisiert, das heißt wirtschaftliche Faktoren spielen wie im Krankenhausbereich eine außerordentlich große Rolle. Und man gewinnt den Eindruck, dass hinter diesen ökonomischen Faktoren der pflegebedürftige Mensch, die Angehörigen, aber auch die Arbeitnehmerinnen in der Pflege verschwinden. Also ich wünschte mir eine Pflegepolitik, die ganz stark den pflegebedürftigen Menschen und die Pflegenden in den Mittelpunkt stellt und die Bedürfnisse dieser Gruppen adäquat wahrnimmt. Das ist meines Erachtens nicht der Fall. Es wird also ganz stark unter monetären Gesichtspunkten gesehen. Es wird ganz stark in Ressourcenkategorien und nicht in humanitären Kategorien die Pflege bewertet.
Dann hoffen wir, dass das vielleicht tatsächlich eine Bewegungsrichtung ist, die vielleicht auch Einzug erhält. Für den Moment aber vielen Dank. Ich sprach mit Jan Steinhausen, Geschäftsführer des Landesseniorenrats. Danke Ihnen für Ihre Zeit.
Danke.